Ich möchte euch auch, Geschwister, alle ganz herzlich begrüßen und freue mich, wieder in eurer Mitte zu sein. Ich möchte auch nicht schuldig bleiben, die Geschwister von unserem Ort lassen euch auch herzlich grüßen. Und wisst ihr, ich habe schon vor dem Gottesdienst so mit Geschwistern gesprochen und sage, es ist doch so schön, dass man so diese Gemeinschaft haben darf, dass wir sich aneinander erfreuen dürfen, dass wir einen Weg gehen dürfen, sage ich mal, dass wir ein Ziel haben, und das ist das Ziel, wir alle wollen selig werden. Und ich glaube, wenn das nicht wäre, wären wir heute nicht da. Und weil wir da sind, alle, die wir hier sind, wir wollen selig werden. Und das ist doch so schön, wiederum auch, ein Kind Gottes zu sein, das Gott uns erlöst hat, die es erfahren haben, die erlöst sind. Ein Kind Gottes zu sein und ihm zu dienen, ihm zu folgen und in Hoffnung doch auf das ewige Ziel blickend. Und egal, was es kommen tut, es ist ja so, wir sind in diesem Leben und begegnen manches. Und es kommen manche Schwierigkeiten. Und oftmals muss das Kind Gottes durch Triebsale gehen. Und es ist auch oftmals gut so. Aber in dem allem ist es doch so wunderbar und schön, dass wir einen Gott haben, ihn dienen dürfen, dass wir sein teures Wort haben, das er unter uns hat aufgerichtet und das uns den Weg zeigen tut zum Himmel, das uns ermutigen tut, das uns ermahnen tut, das uns doch wirklich erleuchten tut, wie wir handeln sollen, wie wir gehen sollen. Und so wollen wir doch uns auch in dieser Stunde mit diesem wertvollen Wort Gottes beschäftigen. Ich lese uns ein Wort aus Lukas Kapitel 11. Lukas Kapitel 11. Ich lese uns die Verse 29 bis 32. Das Volk aber drang hinzu. Da fing er an und sagte, dies ist eine arge Art. Sie begehrt ein Zeichen und es wird ihr kein Zeichen gegeben, denn nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona ein Zeichen war den Niniviten, also wird des Menschensohn sein diesem Geschlecht. Die Königin von Mittag wird auftreten vor dem Gericht mit den Leuten dieses Geschlechts und wird sie verdammen. Denn sie kam von der Weltende zu hören die Weisheit Salomos. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Die Leute von Ninive werden auftreten vor dem Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Wisst ihr, der Herr Jesus wurde ja immer wieder von den Schriftgelehrten und den Pharisäern versucht. Und hier forderten sie auch von ihm ein Zeichen und so. Aber wie auch immer, sie suchten ihn doch in der Enge zu treiben, sage ich mal so einfach. Und man sieht, dass sie irgendwie nicht wollten, ihm als den Sohn Gottes erkennen und auch ihm nachfolgen. Und so haben sie auch unter dem Volk viel gearbeitet und dass auch so vieles Volk auch ihm nicht wollte folgen. Und hier spricht Jesus dann und bestraft sie und führt an Ninive, Jona, und diese Königin von Reich Arabien. Hier lesen wir von Mittag, die da kam, um die Weisheit Salomo zu hören. Und spricht das vor dem Gericht, wird sie, diese Königin von Mittag, verdammen des Geschlechts, sagt er. Sie wird sie verdammen, weil sie von Ende der Welt kam, zu hören die Weisheit Salomos. Und die Leute von Nineveh taten Buße, und die Menschen wollten nicht Buße tun. Und dann sagt er auch im Vers 31 und 32, dass auch uns als Leitgedanken sein soll. Und siehe, hier ist mehr, sagt er. Und siehe, hier ist mehr als Jona, als Salomo. Was haben wir denn mehr, ihr Lieben? Hier ist mehr. Wisst ihr, in diesem Wort irgendwie, einerseits sieht man so den Reichtum der Gnade, das Evangelium, das herrliche Evangelium, ja, so die Herrlichkeit der Erlösung, die Erhebenheit oder der, die Erhabenheit, ja, und so der Erlösung, das, was Gott uns gibt, die Gnade, einerseits. Zweitens, die andere Seite stellt uns in eine große Verantwortung. In eine große Verantwortung, das, was uns gegeben wird, das, was wir haben in der Gnadenzeit. Wir haben sehr viel. Gott hat uns so viel gegeben in dieser Zeit, in der wir leben. Und wenn wir so denken an Salomo, an die Zeit Jona, sie lebten ja in der Zeit unter dem Gesetz. Damals war ja das Gesetz gegeben von Gott durch Mose. Und irgendwie das Gesetz, es konnte nicht den Menschen vollkommen frei machen und erlösen. Wiewohl es doch, es war als ein Erzieher, als ein Wegweiser, als ein Wächter, sage ich mal. Es zeigte die Sünde, es stellte die Sünde bloß und den Menschen wurde gezeigt, was Unrecht ist und was Recht ist. Aber dennoch die Befreiung so recht von der Sünde war nicht da. Wiewohl, es waren wirklich Gottes Männer, die Propheten und so wie Mose, sage ich mal, David und auch selbst Salomo und so. Ja, mal, wenn man die Bibel liest, aber allgemein, die Menschheit konnte nicht befreit werden. Und immer wieder müssten sie opfern, Opfer bringen und Opfer bringen, das Volk Israel. Wenn sie eine Übertretung taten, sie konnten also sündenfrei nicht leben und müssten sie immer wieder Opfer bringen. Und so floss das Blut. Aber Jesus kam auf dieser Erde. Er hatte ja das Gesetz nicht verworfen und nicht abgelehnt, aber er ist der Erfüller des Gesetzes gewesen. Er hat das Gesetz erfüllt. Das, was das Gesetz nicht konnte völlig bringen, kam jetzt durch den Sohn Gottes. Dieser wunderbare Erlösungsplan. Ihr Lieben, und siehe, hier ist mehr, als unter dem Gesetz war. Hier ist mehr unter der Gnade, was Jesus gebracht hatte. Ihr Lieben, wir lesen in Hebräer Kapitel 3 so ein Wort. Lasst uns doch mal, wer die Bibel hat, aufschlagen. Hebräer Kapitel 3. Hier möchte ich uns einige Verse lesen. Hebräer 3, ich lese von Anfang einige Verse. Derhalben, ihr heiligen Brüder, die ihr mitberufen seid durch die himmlische Berufung, nehmet wahr des Apostels und Hohenpriesters, denn wir bekennen Christus Jesus, der da treu ist in dem, der ihn gemacht hat, wie auch Mose in seinem ganzen Hause, Dieser aber ist größerer Ehre wert denn Mose, so viel größere Ehre, denn das Haus der hat, der es bereitete. Denn ein jegliches Haus wird von jemand bereitet, der aber alles bereitet hat, das ist Gott. Und Mose zwar war treu in seinem ganzen Hause als ein Knecht zum Zeugnis des, das gesagt sollte werden. Christus aber als ein Sohn über sein Haus, des Haus sind wir, so wir anders das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung bis ans Ende fest behalten. Sieht mal, hier wird so gegenübergestellt Mose und Jesus Christus. Und sieh mal, Mose wird als treuer Knecht genannt. Und er war es auch. Mose, heißt es, er war der demütigste Mensch auf Erden. Er hat muss sehr viel mit leiden mit dem Volk Israel. Und wisst ihr, er war so für das Volk da. Als das Volk sich vergangen hat vor Gott und Gott wollte es vertilgen, bat er, vertilge mich aus dem Buch des Lebens aus, aber erhalte das Volk und um deinetwillen. Dass nicht die Heiden dann werden sagen, sieh mal, der Gott, der das Volk geführt hat und das hat versagt und so weiter. Ihr Lieben, dass die Ehre Gottes doch bleiben sollte. Und er stand für das Volk da, aber er wird hier genannt als ein Knecht, ein treuer Knecht. Dieser aber, des Haus sind wir und er über das Haus ist, als Sohn Gottes. Sieh mal, als Sohn Gottes, selbst Gott. Und dieser ist, sagt er, größerer Ehre wert, denn jener. Und als ein Hohepriester genannt. Auf der anderen Stelle sagt er, nach der Ordnung Melchisedeks. Und wer Bibelleser ist, wir wissen ja von dem Hohepriester des Alten Testaments. Und wie doch diese Zeremonie durchgeführt wurde an dem Versöhnungstag. Einmal im Jahr hat der Hohepriester erstens für sich musst opfern, ein Opfer, hineingehen in das Heilige und bis in das Allerheiligste mit Blut und zu versehen sich mit Gott und dann wieder ein Opfer bringen für das Volk und wieder reingehen und für das Volk bitten und zu versehen das Volk mit Gott. Jährlich musste das getan werden. Und zwischendurch immer wieder, wie ich schon erwähnt habe, musste das Volk Opfer bringen. Wollte es danken, ein Dankopfer und so weiter. Ihr Lieben, aber Christus, sagt er, der ist mehr. Und Christus wird auch genannt als ein Hohepriester. Und sein Opfer war mehr als das Opfer dieser, Schafe und Ochsenblut und so weiter, was geopfert werden musste. Und wenn wir lesen Hebräer Kapitel 9, ja, hier sagt es, hier spricht es im ganzen Kapitel so, aber ich möchte hier vielleicht so einige Verse herausnehmen und lesen. Zum Beispiel Vers 11 sagt er so, Christus aber ist gekommen, dass er sei ein Hohepriester der zukünftigen Güter und ist durch eine größere und vollkommenere Hütte, die nicht mit der Hand gemacht, das ist, die nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht durch der Becke oder Kälberblut, sondern durch sein eigen Blut einmal in das Heilige eingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Und was ist dieses Heilige? Sagt uns Vers 24. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heilige, so mit Händen gemacht ist, welches ist ein Gegenbild des Wahrhaftigen, sondern in den Himmel selbst, nun zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes und für uns. Das hat Christus getan. Er ist einmal eingegangen. In das Heilige nicht mit Händen gemacht. Wir wissen ja, das ist das Schattenbild, das Gesetz, das Alte Testament, für das Neue. Und nun ist das Wahrhaftige da. Jesus als ein Hohepriester eingegangen bis in den Himmel, vor dem Angesicht Gottes, und versöhnen uns mit Gott, für uns, für mich und dich. Ihr Lieben, was ist hier für eine Tat geschehen? Was für eine Liebe Gottes? Was hat Gott für uns getan, wenn wir nur hier uns etwas hineindenken? Ich sag mal, nur etwas, müssen wir staunen, was Gott für uns getan hat. Der Mensch sich vergangen, ist selbst in Sünde gefallen, hat versagt. Gott hat einen Erlösungsplan erdacht und das Gesetz schon so gesehen, dass das Schattenbild dazu, und die Propheten prophezeiten und sagten voraus, und nun kommt das Wahrhaftige. Christus kommt auf dieser Erde. Wir feiern Weihnachten, Ostern, ja, und so. Wir erinnern uns immer wieder an diese Tat. Aber sieh mal, um erscheinen vor dem Angesicht Gottes. Gott konnte nicht so einfach vergeben. Gott ist ein gerechter Gott. Sieh mal, Gott ist vollkommen in seiner Gerechtigkeit. Gott ist ein vollkommenes Wesen. Und vollkommen in seiner Gerechtigkeit. Und wenn Gott hat gesagt, du wirst des Todes sterben, so von, du von diesem Baume isst, und so muss er dieses Wort halten. Er kann nicht abtreten, sonst wird er ungerecht handeln. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Andererseits, seine Liebe. Gott ist die Liebe, die vollkommene Liebe. Und er liebt sein Geschöpf so sehr. Was soll er tun? Wie soll er es jetzt erlösen? Wie soll er wieder den Menschen frei machen und an sich zu ziehen und wieder mit ihm Gemeinschaft zu haben? Er kann es nicht tun, als gerechter Gott. Und hier ist dieses Wunderbare. Auf Golgatha begegnet sich die Liebe Gottes und die Gerechtigkeit Gottes. Sieh mal diese Barmherzigkeit Gottes zu den Menschen. Und hier geschieht es. Selbst Gott, Jesus ist ja Gott, er ist der Schöpfer auch. Und sieh mal, selbst dieser Schöpfer der Erde kommt auf dieser Erde, um sein Geschöpf frei zu machen. Selbst Gott stellt sich in den Riss. So eine wunderbare, ich sag mal, so ein wunderbarer Erlösungsplan. Wisst ihr, dieses harmonische Miteinander, die Gerechtigkeit und die Liebe Gottes. Und hier geschieht es. Und darum sagte der Herr Jesus, Jesus damals, er wurde ja noch nicht gekreuzigt, aber er wusste ja, was er muss tun und was ihm wartet. Und darum sagte er, siehe, hier ist mehr. Hier ist mehr, wie ihr bis hierher habt gehört und gewusst. Und hier ist viel, viel mehr. Ja, ihr Lieben, durch das Opfer auf Golgatha ist gekommen eine völlige Erlösung. Nicht nur die Vergebung der Sünden. Ihr Lieben, nicht nur das. Wir wissen von Pfingsten. Und Jesus hat das auch vorausgesagt. Ich will euch nicht weise lassen, sagt er in Johannes Kapitel 14. Ich will euch nicht weise lassen. Ich komme zu euch. Ich will den Tröster senden. Den Heiligen Geist, sagt er auch weiter, Kapitel 15 und 16. Ja? Und der soll euch leiten, alle Wahrheit. Und dieser Heilige Geist wurde auch gesandt auf Erden. Und sieh mal, dieser Geist Gottes spricht zu den Menschen, den Sünder, überführt ihm, dass er ein Sünder ist und zeigt ihm den Untergang und zeigt ihm den Weg, den freien Weg durch der Gnade, blickend auf Golgatha. Da ist es vollbracht. Jesus hat alles auf sich genommen. Und wenn du das noch nicht hast, weißt du, blick doch einfach nach Golgatha. Im Glauben. Sieh doch, was Jesus getan hat. Er hat es vollbracht. Er hat alle Schuld auf sich genommen. Nicht umsonst hat Jesus ausgerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil Gott nicht kann mit der Sünde Gemeinschaft haben. Und hier war er, hat er alles auf sich genommen, als ein Schuldiger. Ihr Lieben, alle Sünden der Welt, das ist so viel. Ihr Lieben, das ist so viel. Nicht umsonst flossen, sage ich mal, Schweiß oder Schweißblut von seinem Haupt, aus ihren Gezähmen herum. Er wusste, was ihm wartet. Und das ist für uns geworden. Ihr Lieben, hier ist mehr als Salomo, als Ninive. Wir haben so viel in unserer Zeit, in dieser Gnadenzeit. Und ich muss so oftmals denken, wieso? Warum ist es doch eigentlich so, dass so viel wird heute gepredigt, Buße, Vergebung. Wisst ihr, ich habe schon so oft auch mit meiner Frau gesprochen und sagten, wie viel wird doch heute gesagt? Wie viel hören zum Beispiel auch heute unsere jungen Menschen? Und warum? Warum hat ein Mensch doch so Verlangen nach dieser Welt? Warum bekehren sich so wenige? Warum ist das so? Und darum sagte auch Jesus, dass die Leute von Ninive, die werden aufstehen vor dem Gericht und werden dieses Geschlecht verdammen. Und die, die unter dem Schall des Wortes Gottes sitzen und hören, du musst dich bekehren. Sieh mal, die Gnade ist da. Sieh mal, du musst zu Gott, sonst gehst du verloren. Und wenn die das nicht tun, diese Tat der Buße in Ninive wird die Menschen einstmal vor dem Gericht verdammen. Sieh mal, sie haben das nicht gehört, was wir heute hören. Was haben die Leute von Ninive gehört? Jona wurde gesagt von Gott, von dem Geiste Gottes, geh nach Ninive und sag, dass in 40 Tagen wird die Stadt untergehen, denn die Sünde ist zu groß, die da getrieben wird. Die Stadt war verdammt zum Untergang. Das Gericht Gottes war da. Nun geht Jona eine Tagesreise in die Stadt hinein und predigt dem Volk. Er predigt nicht Buße, ihr Lieben. Er predigt ihnen nicht Gnade. Nein. Die Stadt wird untergehen, sagt er. Und was machen die Menschen von Ninive? Sie tun Buße. Sie sehen, sie gehen verloren. Sie gehen unter. Selbst der König. Die Tiere kein Essen, kein Fressen, kein Wasser, nichts nicht. Die Menschen sollen kein Essen, sie sollen fasten und beten, mit Säcke umhüllt, in der Asche Buße tun. Und Gott ist ihnen gnädig. Und es reute ihn des Übels, das er auf diese Stadt gebracht hatte, und vergibt ihnen und sagt, sie sollen leben. Ich sage so mit meinen Worten. Ihr Lieben, und darum sagt der Herr Jesus, hier ist mehr. Hier ist mehr, was wir heute haben. Die Gnade Gottes ist da. Und wenn es wird gesprochen von dem Gericht Gottes, so heißt es, ihr Lieben, ihr sollt euch bekehren zu Gott. Gott liebt euch. Gott ist der Gott der Liebe. Die Gnade ist da. Sein Blut ist vergossen. Er hat alles auf sich genommen. Nur, tue Buße für deine Sünde. Bitte ihm um Vergebung, was du getan hast. Und der Friede Gottes ist dein. Und du kannst mit Gott leben. Du hast eine Hoffnung. Du hast eine Zukunft in diesem Leben und in alle Ewigkeit. Hier ist mehr denn Ninive. Hier ist viel mehr. Was haben wir doch, ihr Lieben? Und die Königin von Mittag wird das Geschlecht auch verdammen. Ihr Lieben, diese Geschichte von der Königin von Reich Arabien. Wir haben da Einleitung gehört. Ich muss mich wundern darüber. Reich Arabien, das war so ungefähr 2000 Kilometer entfernt von Jerusalem. Und nun, das Wesen Salomos, die Weisheit Salomos, dieser Reichtum, erscholl bis dahin und in alle Länder der damaligen Welt. Und so, ja, und da hört sie von dem Salomo, von seiner Weisheit und wundert sich darüber. Und ihr Lieben, seine Weisheit übertraf ja alle Weisheit der damaligen Zeit. Und es heißt so, dass nach ihm und vor ihm war niemand nicht da, der solch eine Weisheit besaß. Es waren weise Männer zu jener Zeit, Dichter und Philosophen und so weiter. Aber niemand hatte die Weisheit, die Salomo. Warum hatte Salomo solch eine Weisheit? Woher hatte er sie? Gott gab sie. Von Gott. Und warum gab er sie ihm? Weil Salomo demütig war. Er bat bei ihm, gib mir doch ein weises Herz, dass ich dieses Volk in der Furcht Gottes führen möchte. Ihr Lieben, das bat Salomo. Und Gott gab ihm noch viel mehr, auch Reichtum dazu. Und ihr Lieben, da hört die Königin davon und wundert sich, wie ich schon erwähnt habe, und macht sich auf, sie will doch von dieser Weisheit etwas erfahren und sehen. Und stell dir mal vor, eine Karawane mit Kamelen beladen, mit Geschenke, Gold, Silber, Edelsteine, und hat auch Kriegsmänner bei sich, Wache, die sie bewacht hatte, Knechte, Mägde. Eine große Karawane und muss ziehen 2000 Kilometer, wochenlang. Strapazen, Mühe und so weiter. Ihr Lieben, und doch, ich muss mir wundern. Wisst ihr, sie wollt doch das sehen. Sie wollt das erfahren, einmal. Sieh mal, das zu sehen, das wahrzunehmen. Zweitens, dieses Interesse bei ihr, dieses Verlangen. Drittens, diese Mühe, die sie jetzt gemacht hatte, dieses Begehren danach. Und darum sagte der Herr Jesus zu diesem Geschlecht, die nicht wollen hören, was der Herr Jesus spricht, und immer wieder versuchten sie ihm. Und wisst ihr, und oftmals ging es ihnen durchs Herz und sie bissen die Zähne zusammen und wollten ihn steinigen und so weiter. Und sie hatte dieses Verlangen nach dieser Weisheit Salomos, die er von Gott hatte. Und sie sagte, hier ist mehr. Hier ist mehr, denn Salomo hatte. Salomo hatte sehr viel. Und die Königin sagte auch zu ihm, das, was ich gehört habe von dir und von deinem Wesen, mir wurde auch die Hälfte nicht gesagt von dem, was ich erfahren habe, was ich selbst gesehen und erfahren habe. Sie versuchte ihn mit Rätseln und er übertraf sie in allem. Und sie sah alles, die Knechte und die Mägde und alles, wie herrlich das alles war. Sie staunte einfach und sagte, nicht die Hälfte. Und ihr Lieben, uns als Kinder Gottes wird auch nicht die Hälfte gesagt. Und was man predigen tut und sagen tut, es ist auch nicht die Hälfte. Wenn du den Frieden Gottes erfahren tust, es ist auch nicht die Hälfte, was du erfahren tust, von dieser Weisheit Gottes, von dieser Weisheit, die uns zuteil geworden ist. Es ist mehr, sagt er, Salomo besaß eine Weisheit, und die Gott ihm auch gab. Aber Christus ist mehr. Warum? Er ist selbst die verkörperte Weisheit Gottes. Er ist es, diese Weisheit Gottes von oben. Und die Erlesung, das ist die Erfüllung des Gesetzes, das ist diese, ich sag mal, diese Weisheit Gottes, die uns sich offenbaren tut. Das ist etwas Wunderbares, die Erlesung Gottes an uns Menschen. 1. Korinther, Kapitel 1, da sagt es uns der Apostel Paulus von Christus. Er sagt hier so, Vers 24, denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christum, göttliche Kraft und göttliche Weisheit. Göttliche Kraft und göttliche Weisheit. Und dann sagt er, Vers 30, von ihm kommt auch ihr her in Christo Jesu, welcher uns gemacht ist von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Ihr Lieben, von ihm kommt auch ihr her, sagt er. Wer? Ihr. Kinder Gottes. Von ihm kommen wir her. Er ist die göttliche Weisheit, Kraft, und der uns gemacht ist zur Heiligung, zur Erkenntnis. Ihr Lieben, und darum ist es auch so, dass die, die an ihn glauben und ihm erfahren, ist er auch eine Quelle der Weisheit geworden. Er wird denen auch eine Quelle der Weisheit. Und darum ist es auch so wunderbar, dass ein Kind Gottes auch von dieser Weisheit etwas besitzt. Sieh mal, hier ist mehr. Hier ist mehr, als die Königin erfahren hat. Diese Weisheit Gottes, ihr Lieben, wie weise ist doch die Welt geschaffen. Und selbst diese Weisheit Gottes, selbst der Herr Jesus war da bei der Schöpfung. Und ihr Lieben, er ist auch das Wort Gottes. Und durch sein Wort wurde auch die Welt geschaffen. Es ist so wunderbar, sage ich wieder. Wie weise ist doch unser Gott. Wie weise ist es doch alles von ihm und durch ihn. Und diese Weisheit wird auch den Kindern Gottes zuteil. Und zwar, ihr Lieben, von dieser Weisheit sagt es uns noch mehr. Ich lese uns etwas aus Jakobus Kapitel 3. Jakobus Kapitel 3. Ich lese uns einen Abschnitt von Vers 13 bis zu Ende des Kapitels. Er sagt hier so, wer ist weise und klug unter euch? Der erzeige mit seinem guten Wandel seine Werke in der Sanftmut und Weisheit. Habt ihr aber bitteren Neid und Zank in eurem Herzen, so riemet euch nicht Zank in eurem Herzen, so riemet euch nicht und lieget nicht wider die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern irdisch, menschlich und teuflisch. Denn wo Neid und Zank ist, da ist Unordnung und eitel böses Ding. Und jetzt sagt er, die Weisheit aber von oben her ist aufs Erste keusch, danach friedsam, gelinde, lässt sich sagen, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht aber der Gerechtigkeit wird gesät im Frieden denen, die den Frieden halten. Ihr Lieben, wenn ich dieses Wort lesen tue, irgendwie, ich muss staunen. Das wird uns durch die Erlesung zuteil. Das ist die Weisheit von oben. Ist es es nicht mehr? Siehe, hier ist mehr. Und diese Weisheit sollen wir besitzen. Aufs Erste, keusch, sagt er. Und wenn wir Kinder Gottes sind, das muss sein. Es muss sein. Und es wird sein. Die Erlesung tut es. Aufs Erste keusch, sagt er, danach friedsam, Friede, untereinander. Selig sind die Friedfertigen, die Friedstifter. Ihr Lieben, das sagt der Herr Jesus. Und so weiter, sagt er, ja. Und gelinde, sie lässt sich sagen. Sie lässt sich auch sagen. Und wenn es vielleicht uns nicht gefällt, wie oft tut uns das Wort Gottes ermahnen, wenn man auch selbst die Andacht tut und liest. Es straft uns oftmals, nicht wahr? Oder auch sonst hören wir durch die Botschaft. Aber die Weisheit Gottes, sie lässt sich doch sagen, weil sie ist demütig. Sie will doch gottgefällig leben und sie will doch Gott wohlgefällig sein und sie will ihn doch einst mal sehen und doch mit ihm in die Gemeinschaft bleiben. Und das gibt Kraft, auch das zu tun und sich sagen zu lassen. sie ist unparteiisch und so weiter. Ihr Lieben, wisst ihr, die Weisheit von oben, durch Christus. Denkt mal darüber nach. Was geschah auf Golgatha? Was ist es eigentlich? Und das können wir tun, alles, durch die Erlösung. Und ich füge hinzu, durch die völlige Erlösung. Vergebung der Sünde und Heiligung des Herzens. Ihr Lieben, das bringt uns der Heiland. Zufriedenheit, Friede in Gott. Ihr Lieben, die Welt gibt uns das nicht. Und wie oft suchen doch die Menschen, die meisten Menschen, suchen Befriedigung und ja, mehr, sage ich mal, in dieser Welt. Und wisst ihr, ich muss oftmals so denken. Und es tut einem das Herz so, ich sag mal, beschweren oder es klemmt einem das Herz, wenn man sieht, man hat so gut angefangen, scheint es. Man hat sich zu Gott bekehrt und angefangen, Gott zu dienen, nicht lange. Und mit einmal sucht man Freude in dieser Welt und versagt. Und ich muss oftmals so schauen, besonders unsere jungen Menschen, unsere jungen Leute. Warum das? Warum so? Ist es nicht mehr in der Erlösung? Warum erfahrt man so wenig, scheint es? Ist es wirklich wohl so? Ist es wohl so, dass in der Welt wirklich mehr ist? Und da sagen, hört man oftmals so, naja, wenn ich mir bekehren tue, ich tue mir vielleicht gar nicht erst mal bekehren, ich will mal sehen. Und man geht doch zum Gottesdienst und hört auch das Wort Gottes. Vielleicht öfters oder ab und zu, wie auch immer. Ich spreche jetzt so von dieser Art der Leute. Aber und dann sagt man, naja, wenn ich mir bekehre, dann darf ich eins und das andere nicht. Ist man so, als ob man dann beschränkt ist. Eingeschränkt, sage ich mal. Ja? Aber in der Welt hat man doch Freiheit. Und wenn ich mir nicht bekehre und so, dann bin ich doch mehr frei. Und das tut mir den Halten, ich darf dann das nicht. Ich darf es einfach nicht. Ist es so? Darf ich es nicht? Ich will es nicht tun, wenn es richtig ist. Und ich sag dir mal so, wenn du so denken tust, dann sollst du es wissen, du darfst es dennoch nicht. Gott hat den Menschen nicht so geschaffen, dass er der Sünde dienen soll. Gott hat den Menschen so geschaffen, dass der Mensch ihm dienen soll. Und er liebt dich. Und du darfst es trotzdem nicht tun. Und tust du es, kommst du vor dem Gericht. Und Ninive und die Königin von Mittag wird, ich sag vielleicht zu scharf, wird dich verdammen, weil du es nicht tust und Gott nicht suchen tust. Ihr Lieben, hier ist mehr denn Salomo. Warum? Weil die Gnade Gottes ist da. Und wir gehen nicht verloren um der Sünde willen. Wir gehen nur verloren, weil wir die Gnade nicht annehmen tun. Weil wir das nicht annehmen tun, die Erlösung. Und ihr Lieben, ich sage wieder, die Erlösung macht uns frei. Wisst ihr, es ist oftmals so, man hat sich bekehrt und ist nicht erlöst. Wieso? Gibt es sowas? Doch irgendwie gibt es so etwas. Menschen suchen Gott, scheint es. Sie möchten auch Gott dienen und verlassen noch gewissermaßen den Weg der Sünde und kehren auch so diesen Weg, schlagen diesen Weg ein, ja, Gott zu dienen. Aber, wieder dieses Wort aber da gibt es doch, naja, eins und das andere, so ganz alles aufgeben. Naja, doch, aber Herr, vergib mir meine Sünden und man tut auch Buße und glaubt doch, scheint's, Gott vergibt auch und so begibt man sich auf diesen Weg. Aber nach einer Zeit hat man die Kraft nicht. Und Erlösung gibt Kraft, ihr Lieben. Die Wiedergeburt, wenn eine Wiedergeburt stattfindet, die gibt Kraft, ein sündenfreies Leben zu führen. Es gibt Kraft. Und Gott schenkt Gnade und Kraft. Und wenn man auch Fehler tut, dann kann man ihn gut machen und weitergehen. Und der Fehler muss auch gut gemacht werden. Und ihr Lieben, so ist es doch, das, was Gott uns gibt, viel mehr, wie damals die Königin erfahren hat und die Leute von Ninive. Ihr Lieben, Gott gibt uns so viel. Wir dürfen ein sündenfreies Leben führen. Und hier ist mehr. Hier ist mehr. Hier ist ein zufriedenes Herz, eine Ruhe in der Seele. Und wenn es auch durch Tiefen geht, durch Triebsale, und wenn es auch oftmals, die Sorgen können wir nicht entgehen, und oft, die drücken uns oftmals, wir dürfen sie auf den Herrn werfen und dürfen weitergehen. Ihr Lieben, wir haben so ein großes Vorrecht, Kind Gottes zu sein und Gott zu dienen. Wir haben so viel. Wir haben so viel. Viel mehr, als in der Welt ist. Wisst ihr, ich las von einem gewissen Cartoonzeichner, einem Bekannten, einer der bekanntesten Cartoonzeichner der USA. Und der hieß Ralph Barton. Und der nahm sich das Leben. Und unter dem Schlafkissen befand sich so ein Zitat von ihm. Und das möchte ich wörtlich wiedergeben, was er schrieb vor dem, als er sich das Leben nahm. Und es heißt hierzu: Ich hatte wenig Schwierigkeiten, viele Freunde, großen Erfolg, viele Frauen, ein Haus nach dem anderen, Reisen in den sämtlichen Teile der Erde. Und dann sagt er, jetzt habe ich die Nase voll. Ich bin müde, mir ständig etwas Neues einzufallen lassen und die 24 Stunden jeden Tages zu füllen. Der Mensch hatte alles. Alles hatte er. Aber kein zufriedenes Herz nicht. Keine Ruhe in der Seele. Und er ist müde geworden. Er ist einfach müde geworden. Jetzt habe ich es genug. Und jetzt nehme ich mir das Leben. So war es in ihm, der Entschluss. Und er nahm sich auch das Leben und hinterließ dieses Zitat, dieses Zettel unter dem Schlafkissen, wo man ihn fand tot. Ihr Lieben, gibt die Welt uns viel. Und selbst Salomo warnt. Er warnt auch Kinder Gottes. Er warnt, dass man doch sich nicht an dieser Welt hängen soll. Und in Prediger Kapitel 2 sagte er, ich sage so etwa mit meiner Werte, ich baute Gärten und ich baute Häuser und hatte alles genug und Lustgärten und was auch immer, sagte er. Aber, dann sagt er weiter, das war alles eitel und Haschen nach Wind. Es ist alles eitel und Haschen nach Wind. Es befriedigt die Seele nicht, sagte er. Und dann weiter sagt er, ist das nicht das Beste und das gute Teil, wenn wir können einfach arbeiten und essen und sich das genügen? Und doch sagt er, in dem allen mit Gott. Denn Gott gibt Zufriedenheit. Ich sage es so mit meinen Worten. So sagt er, es ist unser Teil, arbeiten und etwas auch zu erwerben und das, was wir haben, um uns. Es ist so. Gott hat uns so geschaffen. Aber das muss in der Hintergrund sein und nicht in den Vordergrund treten. Und dass es uns verblenden tut. Und denn hier in Gott haben wir mehr. Und dass wir nicht es verlieren und verlustig werden durch diese Welt. Und es. Denn uns erwartet etwas Ewiges. Ein ewiges Heim, dieses himmlische Jerusalem, in Kapitel 21 wird es uns beschrieben. Wir hörten es vergangenen Sonntag bei uns in dem Gottesdienst. Ihr Lieben, von diesem himmlischen Jerusalem, von der Stadt Gottes, die hier schon auf Erden der Herr bauen tut, wo wir darin wandeln dürfen, drin sein dürfen und das auch in der Ewigkeit, mit der Ewigkeit verbunden ist, dieses Reich Gottes, Weisheit Gottes. Das ist so wunderbar. Und ihr Lieben, wisst ihr, wo die Perlen von Gold sind, die Tore von Edelstein sind. Ihr Lieben, ein Tor, eine Edelstein. Die Gassen von Gold. Ihr Lieben, was gibt uns Gott? Das ist einfach so in der Bibel geschrieben, in der Offenbarung, weil es uns, mit dem Natürlichen oder in dieser Welt, die wir leben, uns nicht kann besser und schöner dargestellt werden. Darum gebraucht der Herr Edelstein und Gold und das Schönste und das Beste, um uns zu zeigen, die Schönheit des Himmels. Das, was uns erwartet. Und Apostel Paulus sagt, was kein Auge gesehen hat und in kein Herz und Sinn gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Und dann weiter sagt er, uns hat es Gott offenbart. Wir dürfen es durch das Glaubensauge sehen und schauen. Hier ist mehr. Hier ist mehr. Und wir haben so viel. Gott schenke uns doch Gnade. Und dass wir doch ein Herz dafür haben möchten. Und es hoch und wertschätzen möchten. Wenn wir es erfahren haben, er sagt uns in der Offenbarung, halte, was du hast, dass dir die Krone nicht genommen wird. Denn der Feind ist da. Oh, wie versucht er uns, wie versucht er die Kinder Gottes. Wenn er den Herr Jesus nicht hat ausgelassen und versuchte ihn, dann wird er auch uns nicht auslassen. Er wird uns versuchen. Aber wir haben das Vorrecht, in den Versuchungen standzuhalten. Und der Herr ist da. Der liebe Heiland, der für uns gestorben ist, ist nun da, mit uns durch diese Welt zu gehen. Und er will uns doch erhalten und uns beistehen, und dass wir doch einstmal bei ihm in der Ewigkeit glücklich sein sollen. Gott schenke es uns aus Gnaden, und er will es auch. Und lass es auch uns gelingen. Gott hilf uns und möge auch dieses Wort Gottes uns ermutigen, uns den Ernst zeigen und uns auch Kraft, Freudigkeit und Mut geben, ihm treu zu dienen und ihm treu zu bleiben. Amen.